So, es ist schön, heute Morgen hier zu sein. Das ist eigentlich meine Heimatgemeinde, aber ich bin fast nie hier, weil ich sehr viel unterwegs bin am Sonntag, weil ich mit Juden für Jesus arbeite. Das ist eine messianisch-jüdische Missionsorganisation, bin sehr oft unterwegs. Aber ich freue mich, wenn ich hier sein darf. Die letzte Woche war ich hier als Gast quasi. Und jetzt heute darf ich predigen. Also das ist immer eine Riesenfreude für mich, das zu machen. Und heute wollte ich ein bisschen über Hoffnung reden. Es ist fast Weihnachten. Fast. Also überall hören wir jetzt Weihnachtslieder. Sie sind ins Radio gekommen. Da gibt es schöne Weihnachtsdeko, Weihnachtsschmuck. Und es fängt an, Weihnachtsstimmung zu kommen, da in unserem Leben. Und wir haben eine Hoffnung zur Weihnachtszeit. Am Weihnachten hoffen wir auf gutes Essen. Wir hoffen, dass wir die richtigen Geschenke kriegen. Für die Eltern sind, wir hoffen, dass am Ende von Weihnachten wir immer noch was auf dem Bankkonto haben. Und so weiter und so fort. Also Weihnachten ist wirklich eine Zeit der Hoffnung. Aber was ist Hoffnung überhaupt? Es ist so ein abstraktes Konzept. Und wenn wir über abstrakten Konzepten reden, dann müssen wir sie definieren, sonst kommen wir durcheinander miteinander. Wenn ich rede über Hoffnung, ich meine etwas. Wenn du über Hoffnung redest, meinst du etwas komplett anders. Also heute werden wir über Hoffnung reden. Was ist unsere Hoffnung? Was ist meine Hoffnung? Was ist meine Hoffnung für jetzt? Und was ist meine Hoffnung für die Zukunft? Leute haben verschiedene Ideen über Hoffnung. Es gibt auch interessante Redewendungen, wenn es zu Hoffnung kommt. Man sagt, die Hoffnung stirbt zuletzt. Man kann auch über eine Frau sagen, sie ist in guter Hoffnung. Was heißt das? Es kommt noch was, wie zum Beispiel bei meiner Frau im Moment. Gut, ihr habt es verstanden, wunderbar. Danke. Also, wenn es um Definitionen geht, dann müssen wir einfach im Wörterbuch gucken. Und da habe ich etwas aus Duden rausgesucht, was Hoffnung heißt. Was ist die akzeptierte Definition von der Hoffnung? Das Hoffen, Vertrauen in die Zukunft, Zuversicht, Optimismus in Bezug auf das, was jemandem die Zukunft bringen wird. Positive Erwartung, die jemand in jemanden etwas setzt. Jemand, in den große, ungewöhnliche Erwartungen gesetzt werden. In anderen Worten, Hoffnung laut das Wörterbuch ist einfach optimistisches Wunschdenken. So um den Dreh, ich hoffe, dass ich das Lotto gewinne. Ich hoffe, aber ich habe nicht wirklich so viel Zuversicht. Oder ich hoffe, dass meine Fußballmannschaft das Bundesliga gewinnt. Für andere ist das nicht so, nicht so eine lebendige Hoffnung. Ne? Das ist die akzeptierte Definition. Wenn wir sagen, ich hoffe etwas, dann meinen wir so. Oh, ich hoffe, dass es heute gutes Wetter gibt. Dann haben wir keine Zuversicht, oder? Wir hoffen, das ist so ein Optimismus, Wunschdenken, vielleicht, es wäre schön, wenn, aber keine Zuversicht, kein Vertrauen. Aber die biblische Definition von der Hoffnung ist glücklicherweise ganz anders. Wenn wir über Hoffnung in die Bibel lesen, lesen wir nicht über Optimismus, lesen wir nicht über Wunschdenken. In die Bibel, vor allem im Alten Testament, sind zwei Wörter genommen für die Hoffnung, und zwar Yachal und Kavah. Die könnt ihr gleich vergessen, ist nicht wichtig, wie man sie ausspricht, aber nur so, dass ihr das auf dem Bildschirm habt. Und die Grundbedeutung von dem ersten, von Yachal, ist warten. Warten, und von daher kommt erwarten. Zum Beispiel, wenn du in einer Warteschlange bist, dann hast du Hoffnung, dass du irgendwann rankommst. Und wir lesen zum Beispiel, ein Beispiel von dieses Wort, lesen wir aus dem Hiob, aus Hiob. Da lesen wir, ja, Gutes erwartete ich und es kam Böses. Und ich harrte auf Licht und es kam Dunkelheit. Man kann da die zwei fettgedruckten Wörter mit das Wort hoffen ersetzen. Ich hoffte, Gutes hoffte, erhoffte ich. Ich hoffte auf Licht. Also dieser Idee von Erwartung, Erwarten, ist gleich in die Bibel, ist gleich mit Hoffnung. Es gibt aber auch, das ist auch ein Beispiel, Entschuldigung, gedenke des Wortes an deinen Knecht, worauf du mich hast warten lassen, auf dem du hast mich hoffen lassen. Ist interessant, versteht ihr da? Die biblische Definition von diesem Wort ist erwarten, warten. Dann kommen wir zum zweiten Wort, kava. Und das ist, das hat eine etwas andere Bedeutung, aber ist auch sehr passend mit dieser Idee von erwarten. Da heißt es zusammenbinden. Hoffnung ist etwas zusammengebunden, etwas Festes, wie zum Beispiel ein Anker auf einem Schiff. Festgebunden, es bewegt sich nicht, es kommt nicht weg. Und so ist Hoffnung, so soll Hoffnung sein. Nicht optimistische Wunschdenken, aber etwas, was feststeht, etwas, was sicher ist, eine Sicherheit. Und genau ist die biblische und jüdische Verständnis von der Hoffnung. Eine Erwartung, aber eine zuversichtliche Erwartung, eine feste Erwartung auf etwas. Und als Fallstudie von der Hoffnung möchte ich jetzt mein Volk in die Bibel angucken, das jüdische Volk, und sehen, wie wir Hoffnung hattet und in was wir Hoffnung hattet. Und ich nehme mein Volk, weil Israel in die Bibel, wie Gott mit denen umgegangen ist, ist genauso, wie Gott mit uns individuell umgeht jetzt. Also durch die jüdische Geschichte hindurch, wenn man in die Bibel liest, da liest man, dass wir als jüdisches Volk, wir hatten nur eine Hoffnung. Und unsere Hoffnung war immer auf Gott. In die Bibel gibt es keine Hoffnung losgelöst von Gott. Das gibt es nicht. Nicht dieser, oh, ich hoffe, dass wir einen Krieg gewinnen. Nein, unsere Hoffnung war immer auf Gott. Immer auf Gott basiert. Und auf wen sollen wir sonst hoffen? Letztendlich, wenn man durch die jüdische Geschichte hindurch liest, wenn man die Geschichten von Abraham oder Mose oder Josua oder die Richter, wir hatten gar keine andere Hoffnung. Die anderen Völker waren viel größer als wir. Sie waren viel mächtiger. Wir brauchten Gott, sonst wären wir nie durchgekommen. Also unser Schrei war immer auf Gott, denn er war unsere Hoffnung. Und wir hatten diese Hoffnung, wir hatten eine Hoffnung auf Gnade, auf Barmherzigkeit, auf Vergebung, basiert und aufgrund auf Gottes Charakter. Und das ist wirklich der Schlüssel hier. Denn wir können nur Hoffnung haben, wenn wir Gott kennen und wenn wir wissen, wie er ist. Und er ist ein Gott, der gnädig ist. Da lesen wir zum Beispiel in dem dritten Buch Mose, bevor wir jemals ins Land gekommen sind, da schreibt Gott uns, aber selbst auch dann, wenn sie in dem Land ihre Feinde sind, werde ich sie nicht verwerfen und sie nicht verabscheuen, ein Ende mit ihnen zu machen, meinen Bund mit ihnen ungültig zu machen, denn ich bin der Herr, ihr Gott. Und ich werde zum Guten für sie an meinen Bund mit den Vorfahren denken, die ich aus dem Land Ägypten vor den Augen der Nation herausgeführt habe, um ihr Gott zu sein. Ich bin der Herr. Der Kontext von dieser Bibelstelle, also gerade davor, spricht Gott über die verschiedenen Flüche, die er auf uns ausgießen wird, wenn wir nicht gehorsam sind. Er wird uns ins Exil schicken, in ein anderes Land. Wir werden gespottet werden, wir werden gehasst werden von den Nationen. Und dann lesen wir das danach. Es gibt immer diese Hoffnung auf Gnade. Wenn man durch die Propheten liest, ist es immer der gleiche Muster. Zuerst viel Verurteilung auf Israel für die schlechten Sachen, die wir gemacht haben, aber immer mit einer Hoffnungsschimmer am Ende. Denn Gott ist gnädig und er freut sich, gnädig zu sein und barmherzig zu sein. Wir hatten aber auch eine Hoffnung auf eine Rechtfertigung für Antisemitismus. Ich habe das so umgeschrieben in unserem modernen Wörter. Ich glaube nicht, dass man damals über Antisemitismus gesprochen hat. Aber wir hatten diese Hoffnung auf eine Rechtfertigung für Antisemitismus und Errettung von Feinden. Nun, Gott hat uns als Volk, erstmals hatte Abraham auserwählt und dann später durch den Nachkommen von Abrahams uns als Volk erwählt, um Segen in die Welt zu bringen. Manchmal macht man den Fehler, man denkt, ah, Gott hat das jüdische Volk auserwählt für Errettung. Das steht nirgends in der Bibel. Gott hat uns auserwählt, weil er durch uns Segen in die Welt bringen wollte. Und das höchste Segen ist natürlich Jesus. Deswegen sagt Jesus, das Heil kommt aus den Juden. Nicht, weil wir was Besonderes sind, sondern weil er Jude ist. Und das Heil, das größte Segen kommt aus ihm. Also Gott hat uns auserwählt, hat uns zu diesem Licht der Welt gemacht. Aber das Problem ist, die Welt ist gegen Gott. Die Welt wollte das Licht nicht haben. Und deswegen ist die Welt gegen sein Volk. Und durch die Geschichte gab es immer wieder Antisemitismus, auch wegen unseres Gehorsams, muss ich dazu sagen. Manchmal waren wir schuld. Aber trotzdem hatten wir immer diese Hoffnung, dass eines Tages es gibt ein Ende zu dieser Anfeindung. Da lesen wir zum Beispiel in Jesaja: An jenem Tag wird man sagen, siehe da, unser Gott, auf den wir hofften, dass er uns rette. Da ist der Herr, auf den wir hofften. Wir wollen jauchzen und uns freuen in seine Rettung. Also seht ihr, da ist keine optimistische Hoffnung. Da ist eine Hoffnung, eine Erwartung auf etwas, was sicherlich kommen wird. Diese Rechtfertigung. Eines Tages wird es nicht mehr dieses Antisemitismus geben. Und verbunden mit dem war eine Hoffnung auf den Messias. Wir haben erwartet, dass Gott einen Mann schickt, der uns befreien könnte. Wir haben uns jemanden gewünscht, so wie ein König, der kommt und den regiert. Und deswegen lesen wir in Jesaja: Und an jenem Tag wird es geschehen, der Wurzelspross Isais, der als Feldzeichen der Völker dasteht, nach ihm werden die Nationen fragen. Als es zitiert wird im Neuen Testament von Paulus, steht da hoffen. Auf ihm werden die Nationen hoffen, finde ich sehr interessant. Und seine Ruhestätte wird Herrlichkeit sein. Wir haben erwartet, dass irgendwann Gott wird uns einen Retter schicken. Natürlich haben wir eine andere Art von Retter erwartet, als er uns dann letztendlich geschickt hat. Wir haben nicht gewusst, dass diesen Retter muss uns von uns selber zuerst retten. Er muss uns von unseren Sünden befreien und dann könnte er als Volk von unseren Feinden retten. Aber leider, statt dem, dass wir all unsere Hoffnung auf Gott gesteckt haben, hatten wir falsche Hoffnungen. Wir haben unsere Hoffnung in andere Sachen gesetzt. Und wenn man zum Beispiel durch das Buch der Richter liest, ist es furchtbar. Da lesen wir: In jenen Tagen war kein König in Israel. Jede tat, was recht war in seinen Augen. Manchmal denke ich mir, man könnte den letzten Teil von diesem Vers nehmen für den heutigen Tag, oder? Jede tat, was recht ist in seinen Augen. Und wir haben unsere Hoffnung als Staat in Bündnisse gesetzt, in Allianzen mit anderen Städten, mit anderen Ländern, mit Ägypten zum Beispiel oder mit Syrien, dass sie uns von unseren Feinden retten sollen. Oder wir haben falsche Götter angebetet. Molech, Milkom, all diese fruchtbaren Götter von den Nationen. Wir haben gesagt, ja, vielleicht werden sie uns retten von unseren Feinden. Wir haben letztendlich unsere Hoffnung auf uns selber gesetzt, dass wir was schaffen können, dass wir uns retten können. Aber das hat nie funktioniert. Das war diese optimistische, wünschdenkliche Hoffnung. Das war eine falsche Hoffnung letztendlich. Und heutzutage ist es genau das Gleiche, wenn es zu mein jüdisches Volk kommt. Ich darf mich regelmäßig mit jungen Israelis hier in Berlin treffen. Und es ist erstaunlich zu merken, worauf sie ihre Hoffnung setzen. Es ist genau gleich wie damals. Denn ist es eigentlich das gleiche Volk wie damals. Das vergisst man manchmal. Also das jüdische Volk von heute, wir sind die Nachkommen von den Leuten von damals, die man darüber in die Bibel liest. Nicht, dass ihr so eine Trennung macht. Ne? Ich weiß nicht, warum wir reden über die Israeliten in die Bibel, aber die Israelis heute, eigentlich ist es genau das gleiche Volk. Und wir machen genau die gleichen Fehler wie unsere Vorfahren. Hoffnung auf Arbeit, ein guter Arbeitsplatz hier in Berlin. Oder Hoffnung auf Geld. Ja, ich bin gekommen nach Berlin, um Geld zu machen, höre ich manchmal. Oder Hoffnung auf Toleranz und eine Gesellschaft, die mich schützt als Jude. Funktioniert nicht immer. Einige, die ich kenne, setzen ihre Hoffnung auf falsche Religionen, auf Meditation, auf Esoterik. Ja, da werde ich positiv Energie finden, zum Beispiel. Einige setzen ihre Hoffnung auf eine falsche Religion, auf gute Taten, dass wenn man gute Taten tut, wenn man betet, dann wird Gott mich erhören. Er wird meine Wünsche erhören. Und all dem ist genau das Gleiche, die wir vor Tausenden von Jahren gemacht haben. Eine Hoffnung, eine falsche Hoffnung auf etwas anderes gesetzt als Gott. Und für mich als größtes Beispiel ist die Tatsache, dass unsere Nationalhymne, ich kann das sagen als Israeli, unsere Nationalhymne heißt die Hoffnung. Und man würde erwarten, dass da ist es voll reingesteckt mit Hoffnung auf unser Gott, dass er uns retten wird. Aber stattdessen lesen wir über Hoffnung auf ein Land, Hoffnung auf Rechtfertigung von Antisemitismus und so weiter und so fort. Aber keine Erwähnung von Israels richtiger Hoffnung. Keine Erwähnung von Gott. Keine Erwähnung von Gott. Aber Gott ist gnädig. Gott ist gnädig. Er hat uns als Volk nie verlassen. Er hat uns als Volk nie ersetzt. Da lesen wir zum Beispiel in Römer 11. Paulus stellt diese Frage. Er sagt, hat Gott sein Volk verstoßen? Auf keinen Fall. Das ist ziemlich stark, oder? Auf keinen Fall. Sind sie etwa gestrauchelt, das jüdische Volk, damit sie fallen sollten? Auf keinen Fall. Gott hat uns nicht ersetzt. Er hätte uns ersetzen sollen. Wir haben so viel Blödsinn gemacht. Er hat uns auserwählt als Segensträger, als sein Volk. Um Segen in die Welt zu bringen, um ein Licht für die Welt zu sein. Und wir haben das nicht erfüllt. Was würden wir machen? Einfach weghauen und ein neuer reinbringen. Aber Gott macht das nicht, weil er gnädig ist. Und er bleibt treu zu uns als Volk, auch wenn wir meistens auch schon jetzt in Ungehorsam leben, ihm gegenüber. Für mich als jüdischer Gläubiger in Jesus ist meine Hoffnung, biblische Hoffnung, nicht optimistische Hoffnung, ist meine biblische Hoffnung darauf, dass eines Tages Gott wird uns als ganze Volk retten. Und das ist basiert auf Gottes Wort. Da lesen wir in Zacharia. Aber über das Haus David und über die Bewohnerschaft von Jerusalem gieße ich den Geist der Gnade und des Flehens aus. Und sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben, und werden über ihn wehklagen, wie man über den einzigen Sohn wehklagt. Und werden bitter über ihn weinen, wie man bitter über den Erstgeborenen weint. An jenem Tag wird für das Haus David und die Bewohner von Jerusalem eine Quelle geöffnet sein, gegen Sünde und gegen Befleckung. Was für ein wunderbares Versprechen für mein Volk. Eines Tages wird sie tatsächlich als Volk an ihm glauben. Und ich glaube, Paulus hatte das im Kopf, als er im Neuen Testament geschrieben hat. Ich will nicht, Brüder, dass euch dieses Geheimnis unbekannt sei, damit ihr nicht euch selbst für klug haltet. Verstockung ist Israel zum Teil widerfahren, bis die Vollzahl der Nationen hineingekommen sein wird. Und so wird ganz Israel gerettet werden. Wie geschrieben steht, es wird aus Zion der Retter kommen, er wird die Gottlosigkeiten von Jakob abwenden. Und dies ist für sie der Bund von mir, wenn ich ihren Sünden wegnehmen werde. Eines Tages wird mein Volk
inklusive die Ultraorthodoxen mit diesen schwarzen Gewändern, den Locken und so, sie werden eines Tages sich zu Gott wenden, zu Jesus wenden. Wie weiß ich das? Warum habe ich diese Hoffnung? Weil Gott das gesagt hat. Und bis jetzt hat er eine ziemlich gute Leistung gebracht, sage ich mal. Jetzt sitzt du da und du denkst, was hat das mit mir zu tun? Du bist kein Jude, beziehungsweise keine Jüdin. Warum ist er da und warum redet er so viel über Israel und Juden und was hat das mit uns zu tun? Finde ich übrigens immer eine gute Frage zu stellen. Bei jeder Predigt, auch in der Schule, dann bist du nicht so beliebt von den Lehrern, aber egal. Was hat das mit mir zu tun? Ich habe am Anfang gesagt, wie Gott mit Israel umgegangen ist, ist genauso wie Gott mit uns umgeht. Und deswegen, du teilst Israels Segen. Wenn du an Jesus glaubst, und ich nehme an, die meisten von uns hier glauben an Jesus, dann teilst du diese Segen. Du teilst diese Segen, die Gott uns ausgegossen hat. Paulus erklärt die Situation hier im Epheser. Da lesen wir, er spricht hier übrigens über die Nationen. Er schreibt zu den nicht-jüdischen Christen in Ephesus und sagt, ihr wart zu jener Zeit ohne Messias, ausgeschlossen vom Bürgerrecht Israels und Fremdlinge hinsichtlich der Bündnisse der Verheißung. Und ihr hattet keine Hoffnung und wart ohne Gott in der Welt. Das ist fruchtbar, oder? Keine Hoffnung ohne Gott in die Welt. Was für eine hoffnungslose Situation. Aber dann lesen wir weiter. Jetzt aber, in Messias Jesus, seid ihr, die ihr einst fern wart, durch das Blut des Messias nahe geworden. Denn er ist unser Friede. Er hat aus beiden eins gemacht und die Zwischenwand der Umzäunung, die Feindschaft in seinem Fleisch abgebrochen. Der einzige Grund, warum wir hier zusammen sein dürfen, ist Jesus. Er hat aus beiden eins gemacht. Ihr teilt unser Segen, aber ihr teilt auch unsere Verantwortung. Denn Gott schenkt nie Segen ohne Verantwortung. Wenn du betest, Gott segne mich, das ist ein sehr gefährliches Gebet. Weil wenn er dich segnet, dann musst du das auch verwenden. Segen kommt nie ohne Verantwortung. Und unsere Verantwortung als auserwähltes Volk war, ein Licht für die Nationen zu sein. Um ihnen Gott zu zeigen, wer er ist, wie er ist. Und das ist genauso jetzt eure Berufung. Ich glaube, wir wissen das, oder? Wir sollen ein Licht für die Nationen sein. Ein Licht für die, die noch nicht an Jesus glauben. Egal ob Jude oder nicht Jude. Egal wie. Nicht, dass jeder auf die Straße gehen muss. Aber dass jeder den Mund öffnen soll. Auf jeden Fall. Segen zusammen mit Verantwortung. Aber ihr teilt nicht nur unsere Segen, ihr teilt auch unsere Hoffnung. Weil du an Jesus glaubst und Jesus hat aus die zwei eins gemacht. Und was war unsere Hoffnung? Hoffnung auf Heimat, auf Freiheit, auf einen Retter, auf Errettung, auf Ewigkeit mit Gott. Und in Jesus ist das schon teilweise gefüllt. Oder erfüllt, Entschuldigung. Wenn du an Jesus glaubst, dann hast du diese Hoffnung innen drin. Du bist ein Hoffnungsträger. Weil du hast erfahren, Vergebung der Sünde. Du hast erfahren, Gott hat dir ein neues Leben geschenkt. Ein sinnvolles Leben. Eine Beziehung mit Gott. Gott hat dich verändert und du trägst diese Hoffnung in dich drin. Und die Welt braucht dringend diese Hoffnung. Denn ohne wir, es gibt keine andere Botschaft mit Hoffnung in dieser Welt. Es gibt keine. Alles, was wir lesen in den Medien, ist negativ. Globale Erhitzung oder wie auch immer das heißt. Oder Mord oder jetzt mit Russland und Ukraine. Es gibt keine Hoffnung. Aber wir haben Hoffnung. Wir tragen Hoffnung in uns drinnen. Und wir müssen das in eine Welt bringen, die gar keine Chance auf Hoffnung hat. Also wir sind Hoffnungsträger. Aber wir haben auch eine Hoffnung für die Zukunft. Und das finde ich extrem wichtig. Denn manchmal ist das Leben in dieser Welt schwer. Ich weiß nicht, wodurch du jetzt gehst im Moment. Aber ich nehme an, dass es gibt einige Leute hier, die durch Leiden gehen im Moment. Ich weiß nicht, vielleicht ist ein Freund gestorben, ein Familienmitglied gestorben und du hast keine Arbeit im Moment. Du kannst aussuchen, was du willst. Jeder leidet. Auch wenn wir an Jesus glauben, auch wenn wir diese Hoffnungsträger sind, leiden wir auch. Das ist ein Teil des Lebens. Und in dieser Welt ist das Leben schwer. Ist das Leben schwer. Egal wie dein Leben jetzt im Moment aussieht, du bist durch schwierige Zeiten gegangen oder du wirst durch schwierige Zeiten gehen. Das ist das Leben. Aber wir haben eine Hoffnung auf die Zukunft. Das Problem ist, wir müssen nur warten. Und das ist hier jetzt der Teil von Hoffnung. Erwarten, warten. Niemand mag warten. Ich mag nicht warten. Ich hasse das, wenn ich in ein Geschäft reingehe und ich muss schnell was machen. Es muss immer schnell gehen. Ja? Und da steht eine Riesenschlange und du denkst, oh, wie komme ich dann durch? Oder beim Flughafen, beim Security. Dein Flug reißt in 10 Minuten ab und du musst schnell durch und es gibt eine Riesenschlange von Leuten, die 4 Stunden im Voraus dort stehen für ihren Flieger. Und du denkst, wie komme ich durch? Ich mag nicht warten und wir mögen nicht warten. Aber Gott sagt zu uns, hofft auf mich, erwartet, dass ich da eingreife. Und dann lese ich zum Beispiel, was Paulus geschrieben hat und ich denke, Paulus, wie hast du das schreiben können? Denn das schnell vorübergehende, leichte unsere Bedrängnis, das ist nicht schnell vorübergehend, nicht bei mir. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber in dem Moment, wenn ich leide, ich denke nicht, oh gut, ja, noch 5 Minuten, dann ist alles in Butter und dann kann ich weitergehen. Nein. Aber Paulus hat diese wunderbare Perspektive gehabt auf die Ewigkeit und wir können diese Perspektive auch haben. Denn er fährt fort und sagt, bewirkt uns ein über die Maßen überreiches, ewiges Gewicht von Herrlichkeit, da wir nicht das Sichtbare anschauen, sondern das Unsichtbare. Denn das Sichtbare ist zeitlich, das Unsichtbare aber ewig. Gott kennt deine Probleme hier und jetzt. Er kennt unsere Probleme. Er weiß, wodurch wir jetzt im Moment gehen, was wir leiden. Aber er bietet uns eine Lösung für jetzt. Vertraue mir. Vertraue mir, hoffe auf mich. Gehe mit mir. Und das hat er zu Hiob gesagt. Hiob finde ich ein gewaltiges Buch. Schade, dass wir es nicht so viel lesen, weil es so lange ist. Aber kurz gefasst, Hiob ist am Boden, hat alles verloren. Und für 38 Kapitel hören wir von Gott gar nichts. Gar nichts. Und Hiob beschwert sich die ganze Zeit, ich habe nichts Falsches gemacht. Gott, wo bist du überhaupt? Ich möchte mit dir reden. Ich möchte dich anklagen. Und dann nach 38 Kapitel taucht Gott auf. Und was sagt Gott zu Hiob? Ah ja, es tut mir leid, sorry, dass ich so spät gekommen bin. Ja, gut, ich kann dir alles erklären, du wirst alles verstehen. Nein! Er sagt, vertraue mir. 4 Kapitel. In 4 Kapitel stellt er Fragen. Das ist ein Beweis, dass Gott auch Jude ist. Er hat viele Fragen gestellt. Eins nach dem anderen. Und man kann das paraphrasieren in eine Frage. Vertraust du mich? Vertraust du mir, Hiob? Vertraust du, dass ich wirklich allmächtig bin, dass ich alles machen kann, dass ich alles im Griff habe? Und am Ende finde ich Hiobs Antwort so gewaltig. Er hat gesagt, ich habe von dir gehört, aber ich habe dich nicht gekannt. Und jetzt sehe ich dir vor meinen Augen und ich bekehre mich. Gott sagt uns, vertraue mir, hoffe auf mich, aber biblische Hoffnung. Erwarte, dass ich eingreife. Abraham hat auch auf Gott gehofft, auch auf Gott vertraut. Deswegen kann der Autor von dem Hebräerbrief sagen, Abraham, denn er erwartete die Stadt, die Grundlagen hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Gott hat Abraham gesagt, geh aus deinem Land, ich werde dir ein Land zeigen. Aber wir verstehen vom Neuen Testament, er hat schon gecheckt, Gott redet über ein himmlisches Land, die himmlische Jerusalem. Das irdische Königreich Israel war ein Bild für letztendlich für die himmlische Jerusalem, die aus dem Himmel kommen wird. Also unsere Hoffnung ist jetzt, aber es auch in die Zukunft. Denn auf Hoffnung hin sind wir gerettet worden. Eine Hoffnung aber, die gesehen wird, ist keine Hoffnung. Denn wer hofft, was er sieht? Wenn wir aber das hoffen, was wir nicht sehen, so warten wir mit Ausharren. Die gute Nachricht ist, es gibt eine Hoffnung. Es gibt was Besseres als diese ganze Leiden, als diese ganze Mist, die wir hier auf die Erde haben. Es gibt etwas Besseres. Die schlechte Nachricht, man muss warten. Man muss warten. Mit Ausharren, mit Erwartung müssen wir warten. Und das Problem ist, wir machen die gleiche Fehler wie Israel, wie mein Volk. Wir setzen unsere Hoffnung in andere Sachen, weil wir merken, dass Gott, das Warten auf Gott dauert einfach viel zu lange. Wir können das doch schneller machen, oder? Wenn wir da eingreifen, dann können wir was Besseres erledigen, oder? Oder so etwas Besseres machen. Und da setzen wir unsere Hoffnung in falsche Sachen, in gute Sachen meistens, aber letztendlich sie sind Gaben und nicht dem, an dem wir Hoffnung soll. Meine Frage an dich heute, in was setzt du dich deine Hoffnung? Ein Haus, Geld für die Zukunft, Geld auf die Seite, Ersparnisse, vielleicht in deinem Job oder Anerkennung von Menschen, Anerkennung von Leuten, von deinem Chef, dass du der beste Arbeiter bist. Oder eine Hoffnung, dass du eines Tages berühmt wirst, bekannt wirst. Vielleicht setzt du deine Hoffnung auf die Anerkennung von deiner Familie, von deinem Vater. Vielleicht setzt du deine Hoffnung auf dich selbst. Ich bin immer durchgekommen, ich werde immer durchkommen. Das ist alles, die sind alle falsche Hoffnungen. Die sind alle falsche Hoffnungen und sie bringen gar nichts letztendlich. Aber Gott bleibt dir treu. Gott bleibt mir treu, wenn ich meine Hoffnung in falsche Sachen setze. Wie er mit Israel umgegangen ist, ist genauso, wie er mit mir umgeht. Wir können immer zurückkehren. Wir können immer zu Gott kommen. Vielleicht müssen wir es auch heute machen. Ja, Gott, ich habe meine Hoffnung in andere Sachen gesetzt, statt dir. Bitte vergib mir. Deswegen finde ich interessant, dass die ersten Wörter im Markus-Evangelium von Jesus sind wie folgt. Jesus sagt, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe gekommen. Tut Buße und glaubt in das Evangelium. Vielleicht ist das eine Botschaft an uns heute. Wir müssen uns zurückkehren von diesen falschen Hoffnungen. Denn alle anderen Sachen, auf denen wir unsere Hoffnung setzen, die nicht Gott sind, wird uns einfach enttäuschen letztendlich. Also, Weihnachten, Adventszeit ist eine Zeit der Hoffnung. Vielleicht hast du Hoffnung auf eine Weihnachten ohne Probleme mit deinen Verwandten, dass es vielleicht gut gehen wird. Oder vielleicht hast du Hoffnung auf positive Sachen, richtige Geschenke, gutes Essen, wie ich gesagt habe am Anfang. Aber in dieser Weihnachtszeit, wir sollen denken an unsere richtige und echte und einzige Hoffnung. Der Tatsache, dass Gott Mensch geworden ist. Dass Gott diese Perfektheit verlassen hat und ist in diese Imperfektion gekommen, um mit uns mitzuleiden, um unsere Hoffnung zu sein, um uns zu erretten. Hoffnung ist nicht das, was wir denken. Es ist kein Optimismus, kein Wunschdenken, keine, oh, das wäre schön, wenn. Es ist kein Vielleicht, es ist eine Sicherheit. Ein sicheres Vertrauen an einem Gott, die immer, immer wirkt und die immer wirken wird. Mein Volk hat eine Hoffnung. Gott hat uns nicht verstoßen. Und er wird uns ein für alle Mal erretten. Irgendwann. Ich nehme an, ziemlich bald.
Es gibt aber eine Hoffnung auch für euch, für uns, die an Jesus glauben. Eine Hoffnung auf eine Heimat, der himmlische Jerusalem, Gott mit uns zum zweiten Mal.
Ein Leben, ein Ende des Schmerzens, ein Leben ohne Leiden, eine sichere Zukunft. Ein Antrieb für unser Leben jetzt.
Gott kennt unsere Leiden und geht mit uns durch und schenkt uns Hoffnung für die Zukunft.
Und ich möchte uns lassen mit diesem wunderbaren Vers aus dem Hebräerbrief.
Wir haben Hoffnung als einen sicheren und festen Anker der Seele, der in das Innere des Vorhangs hineinreicht, wohin Jesus als Vorläufer für uns hineingegangen ist. Lass uns auf dem Herrn hoffen. Beten wir zusammen.
Vater im Himmel, ich danke dir für diese Hoffnung, die du uns geschenkt hast. Danke, dass in dieser Weihnachtszeit, in dieser Adventszeit, wir denken an dein Kommen zu uns, Jesus, dass du unsere Hoffnung bist. Herr, bitte hilf du uns, unsere Hoffnungen in dir zu setzen und dass wir dir wirklich vertrauen, dass wir wirklich mit dir gehen wollen und dass wir wirklich Erwartungen haben, dass du wirken wirkst. Herr, danke, dass du uns nicht alleine gelassen hast. Danke, dass du auch gelitten hast, so wie wir leiden. Und danke, dass eines Tages, es wird alles vorbei sein und wir dürfen mit dir sein, ohne Schmerzen, ohne Leiden, einfach mit dir. Schenk du uns bitte Ausharren, schenk du uns bitte Geduld. In Jesu Namen. Amen.